Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers.
Herzlich willkommen zu Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister von Baden-Württemberg. Manche sprechen ja vom größten politischen Comeback in der Geschichte und mit solchen Superlativen wäre ich zwar ein bisschen vorsichtig, aber die erneute Wahl von Donald Trump ist ja wirklich in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich und sie ist, wie auch immer man dazu steht, sicherlich historisch. Ein Mann, der 2020 die Wahl gegen Joe Biden, den noch amtierenden Präsidenten, verloren hat, der ja einen Sturm aufs Kapitol losgetreten hatte und sich danach in die ein oder andere Verschwörungstheorie erging. Und eigentlich dachte man, dieser Mann ist Geschichte, aber wie hat er das eigentlich geschafft, dieses Comeback? Und vor allem, was ist von einer zweiten Präsidentschaft Trumps zu erwarten? Für die Welt, für Europa, vielleicht auch für uns in Baden-Württemberg? Und welche Folgen hat das ganz konkret? Das möchte ich mit einem ausgewiesenen Kenner der Vereinigten Staaten diskutieren. Er hat zuletzt den Wahlkampf intensiv beobachtet und begleitet. Und er hat selbst schon mal Wahlkampf gemacht, und zwar für einen anderen amerikanischen Präsidenten, nämlich Barack Obama. Er kommt übrigens, wie ich, aus Heidelberg. Uns verbindet auch ein bisschen was. Vielleicht können wir das im Gespräch auch aufarbeiten. Erst einmal ganz herzlich willkommen, Julius Vandella.
Herzlichen Dank für die Einladung und vor allem Grüße in den Süden und fast in die schönste Stadt der Republik nach Heidelberg. Ich glaube, als Lokalpatriot, auch wenn ich in Berlin lebe, darf ich das sagen.
So ist es. Auch ich, der von der Schwabenmetropole Stuttgart aufgesaugt wurde, versucht immer noch die kurpfälzische Flagge hochzuhalten. Und lieber Julius, das zu Recht. Aber lass uns mal direkt da reinspringen. Ja. In der letzten Woche, ich bin selbst lange aufgeblieben bis spät in die Nacht, bin dann früh aufgestanden, habe versucht, die Zahlen zu verfolgen. Es hieß immer, guckt auf die Swing States, schaut auf Pennsylvania und jetzt, wo die Stimmen ausgezählt sind, das war ja glasklarer Durchmarsch von Donald Trump und die Frage ist, wie hat er das eigentlich geschafft?
Du hast es clever gemacht und du bist zumindest in der Zwischenzeit noch schlafen gegangen. Ich glaube, das war auch das einzig Sinnvolle zu tun und dann aufgewacht und hast gesehen, naja, 312 Electoral Votes, das ist vielleicht jetzt nicht die absolute Landslide, aber schlussendlich, er hat alle 7 Swing States, über die alle immer gesprochen haben, eben auch geholt und Kamala Harris konnte dort nicht punkten. Und vor allem, er hat nicht nur die Swing States geholt, er hat vor allem in jeder Demografie deutlich besser abgeschnitten, als alle prognostiziert haben. Frauen. Non-White, Latinos, African-American, Leute, die weniger als $100,000 verdienen, bei jungen Leuten. Überall hat Donald Trump ordentlich zugelegt im Vergleich zur letzten Wahl und dementsprechend natürlich auch einmal das Feld komplett aufgeräumt. Die Wahlbeteiligung ist auch nochmal signifikant nach oben gegangen, zumindest im Durchschnitt aller Wahlen ein bisschen niedriger als die Wahlbeteiligung damals noch 2020, dem Covid-Wahlkampf, aber mit 62% Wahlbeteiligung auch eine ordentliche Wahlbeteiligung. Das heißt, man kann auch durchaus sagen, dass Donald Trump äußerst positiv ist für die Wahlbeteiligung. Aber wenn du mich fragst, na, wie hat er das gemacht? Ich glaube, es war weniger das, was er getan hat, sondern das, was einfach die Umstände waren. Es gibt diesen alten, furchtbaren Satz, ich kann ihn nach 9 Monaten Wahlkampf nicht noch einmal sagen, aber es hat natürlich was mit der Wirtschaft zu tun und dass die Wirtschaft einfach so sehr im Tank ist, zumindest gefühlt. Die Realität sieht natürlich ganz anders aus und die Wirtschaft und Konjunkturzahlen in den USA sind ja durchaus positiv, aber die gefühlte Wirtschaft und die gefühlte wirtschaftliche Lage von vielen Amerikanerinnen und Amerikanern haben einfach darauf hingewiesen, dass sie einen Wechsel haben wollten. Und wie gesagt, Donald Trump war dieser Wechsel, kein weiter so unter dem Status quo. Und ich glaube, insofern wurde eben Joe Biden und damit auch Kamala Harris abgewählt.
Also du sagst, Wirtschaft war das Top-Thema. Es ist ja tatsächlich interessant, die Wirtschaftswachstum, Arbeitsmarktzahlen in den Vereinigten Staaten sind ja deutlich robuster als zum Beispiel in Deutschland. Wir sind in einer nicht nur konjunkturellen, sondern in einer richtig strukturellen Krise. Aber alles ist relativ offenbar. Und ich stelle mir die Frage, warum so wenig Menschen, du hast es ja selbst schon angesprochen, es so empfunden haben, dass die Wirtschaft ja irgendwie dann da niederliegt. Er hat ja mit dem Inflation Reduction Act und viele andere Dinge durchaus auch einen Boom ausgelöst. Und trotzdem hatte ich den Eindruck, wenn ich so ein bisschen amerikanische Medien verfolgt habe, die Menschen haben sich eine sehr einfache Frage gestellt, nämlich am I better off than 4 years ago? Also ich habe das mit einiger Zeit vor einigen Jahren verglichen und da war die Pandemie, die Inflation, die tiefe Narben hinterlassen hat. Ist das so einfach zu erklären oder ist es mehr als das?
Ja, ich glaube, es ist natürlich immer mehr als das. Wir können auch auf die Kommunikation von Kamala Harris uns hier genau anschauen. Wir können das vergleichen mit der Art und Weise, wie Donald Trump kommuniziert hat. Wir können natürlich auch die Frage stellen, welche Rolle hat Joe Biden in diesem Wahlkampf gespielt und vor allem, dass Kamala Harris nur 107 Tage Zeit hat. Aber schlussendlich, ich glaube, ja, wenn man einmal zurückgeht und du hast ja hier auch einen Finanzpodcast, dann muss man erstmal festhalten, Joe Biden und Kamala Harris haben Anfang ihrer Amtszeit, also zu Beginn von 2021, als sie ins Weiße Haus gekommen sind, sind sie erstmal eine Wette eingegangen und haben gesagt, na, wir geben erstmal 1,9 Billionen Dollar aus, um die Wirtschaft ordentlich anzukurbeln, in der Hoffnung, dass man somit dann eben auch eine Rezession abwenden kann. Ich glaube, dass dieses Versprechen oder diese Wette auch aufgegangen ist, aber zu Kosten dessen, dass natürlich die Inflation ganz maßgeblich nach oben gegangen ist und viele von den Produkten, Konsumgütern einfach signifikant nach oben gegangen ist. Das hat man an den Spritpreisen gemerkt, das hat man bei McDonald's gemerkt, das hat man im Supermarkt gemerkt, dass alles deutlich teurer geworden ist. Insofern, wenn die Leute natürlich jetzt sagen, wer ist schuld daran, na, dann gucken die natürlich erstmal zum Präsidenten und sagen, it's your fault. Du hast dafür gesorgt oder hast zumindest zugelassen, dass die Preise so nach oben gegangen sind. Wenn man dann auch sagt, na gut, aber die Löhne sind ja trotzdem auch ein bisschen mitgestiegen, da sagt dann jeder natürlich, aber das war doch ich, der hart gearbeitet hat. Ich habe natürlich auch jeden einzelnen Cent verdient. Insofern hat man einfach auch als Amtsinhaber, der eine Inflation zumindest mitbegleitet, immer schlechte Karten. Und ich glaube, das ist natürlich auch Teil zumindest vom Trend, den wir auch hier in Deutschland sehen.
Du hast Kamala Harris und ihre Kampagne angesprochen
Ja.
und auch die Rolle von Joe Biden. Jetzt ist es, wie soll ich sagen, ziemlich unamerikanisch, nach hinten zu schauen. Amerikaner schauen ja nach vorne und trotzdem ist es ja wichtig, mal nach hinten zu schauen, um wirken zu lassen, was ist da eigentlich passiert, und vielleicht lernt man ja auch etwas daraus für die Zukunft. Und meine Frage, die ich mir stelle, ist einfach, war das zu wenig Zeit, um eine Kampagne quasi aus dem Stand vorzubereiten? War sie die richtige Kandidatin? Ich weiß, das ist so eine mega überflüssige Frage und ändert nichts mehr daran, aber das sind ja durchaus so Themen, die Leute beschäftigen, die auch die Demokratische Partei beschäftigt. Hätte man ein geordnetes Verfahren gehabt, hätte man wirklich vielleicht auch eine stärkere Kandidatin oder Kandidaten gefunden. Und wenn ich nochmal überlege, auch mit der Distanz hier nach Deutschland, der jetzt nicht so als Mega-News-Junkie, wie du es sicherlich gemacht hast, diesen Wahlkampf verfolgt hast. Natürlich ist dieser Slogan Make America Great Again, das kennt jeder hier, das kann jeder aufsagen.
Klar.
Ich musste selbst in Vorbereitung zu das Gespräch jetzt mit dir selbst nochmal googeln, wie der Harris-Slogan hieß, nämlich When we fight, we win. Jetzt bin ich in Deutschland und nicht in den USA. Ich bin ja nicht der erreicht werden soll, aber wie schätzt du die Kampagne ein und die Kandidatenkür? Da würde ich mir einfach mal interessieren, wie du da drauf schaust, auch in der Rückschau.
Ich meine, ich schaue natürlich immer drauf auf politische Kampagnen und Kommunikation. Ich glaube, es ist ein Trugschluss, wenn man denkt, dass man einfach nur mit einem guten Wahlprogramm oder einem durchgerechneten Plan für die Wirtschaft oder egal welches politische Unterfangen man eben auch nach vorne bringen will, dass man damit eben auch eine Kampagne gewinnen kann. Kampagnen sind immer Erzählungen. Du versuchst eine kohärente und auch interessante Geschichte zu erzählen. Wo komme ich her? Wo will ich hin? Und was steht zwischen uns und dem Erreichen vom Ziel? Jetzt können wir natürlich sagen, Donald Trump hat eine extrem polarisierende Wahlkampf, einen extrem polarisierenden Wahlkampf geführt, hat zugespitzt, hat auch an vielen Stellen verkürzt und auch die Wahrheit, wie gesagt, ein bisschen gedreht und vielleicht an manchen Stellen auch nicht nur ein bisschen. Aber schlussendlich war es eben eine Erzählung, die für die Hälfte vom Land durchaus positiv war. Und die Erzählung war natürlich, Amerika war mal großartig, dann lief einiges falsch. Obama kam und hat den Kommunismus eingeführt. George W. Bush davor hat uns schon in irgendwelche irren Kriege in Fernost gebracht. Und jetzt kommt natürlich eben Donald Trump, der sagt, ich bin der Einzige, der Amerika wieder großartig machen kann. Das ist die fundamentale Erzählung, also eine durchaus positive Wahlkampferzählung. Aber schlussendlich hat er es immer wieder als Referendum über den Status quo geframed und hat gesagt, ja, worum geht's eigentlich im Kern vom Kern? Er hat gesagt, es sind sechs Worte. She broke it, I'll fix it. Sie hat's kaputt gemacht und ich bin der Einzige, der es wieder richtig zusammenbauen kann. Und da kommt natürlich die Erinnerung wieder ins Spiel, wo viele Leute gesagt haben, naja, in diesen vier Trump-Jahren, vielleicht mit Ausnahme von der Covid-Zeit, aber in diesen vier Trump-Jahren war die Wirtschaft ziemlich gut. Wir hatten quasi Vollbeschäftigung. Ja, die Preise waren deutlich niedriger, als sie jetzt gerade sind. Und mein Aktienportfolio, das sah auch nochmal deutlich besser aus. Die Zeit wünsche ich mir wieder zurück. Und alles, was negativ war, wurde irgendwie unter den Tisch gekehrt. Und dann kam eben der zweite Aspekt dazu, den du jetzt gerade angesprochen hast, nämlich Kamala Harris, die, wie gesagt, vieles richtig gemacht hat in der kurzen Zeit, die sie hatte, aber schlussendlich halt eben keine positive Erzählung in die Zukunft gefunden hat. Selbst dieses "When we fight, we win". Auch das hat ja noch was, gegen wen müssen wir denn überhaupt kämpfen? Joe Biden, der davor erzählt hatte, na, wir kämpfen im Endeffekt die Demokratie. Auch das ist ja alles sich an Trump abreibend, aber nicht eine positive Erzählung in die Zukunft.
Du hattest es eben schon mal angedeutet, wo Trump überall stark gewesen ist, und zwar nicht nur wo regional, sondern auch bei Wähler, bei welchen Wählergruppen. Und das war ja bei nahezu allen, die du so aufgezählt hattest. Vor allem ist es natürlich etwas, was einem ins Auge sticht, dass er zum Beispiel bei Latinos, auch bei der African-American Community sehr gut abgeräumt hat, obwohl er sich auch immer über Minderheiten sehr negativ geäußert hat, obwohl er beim Thema Migration mit Blick auf die Grenze nach Mexiko wirklich, das ist ja mehr als Law-and-Order-Parolen, die er da ausgegeben hat, sondern wirklich sehr brutale Rhetorik. Und jetzt wird man sehen, ob dieser brutalen Rhetorik auch konsequentes politisches Durchgreifen folgt. Wie ist das zu verstehen? Weil das ist ja erstmal kontraintuitiv, das irgendwie zueinander zu bekommen. Wie erklärt man das?
Absolut. Und auch da, es gibt nicht die eine Erklärung, aber wie gesagt, bei Latinos im Vergleich zu seinem Stimmenanteil von 2020 ist er plötzlich 15% vorne. Afroamerikanischen Männern plus 25 Punkte im Vergleich zu 2020. Und dann kann man nochmal in ein paar Wahlkreise reingehen und kann zum Beispiel sagen, naja, wie war es denn in Starr County, Texas? Und jetzt sind wir wirklich schon tief, tief drin, aber das ist ein Ort, wo eben gerade die hispanische Population, Latinos eben sehr stark ausgeprägt sind, 97% Latinos dort. Ne? Und dort sieht man, Bill Clinton hat damals 1992 mit 60 Punkten Vorsprung gewonnen, Joe Biden noch mit 5 Punkten Vorsprung, Trump jetzt eben plus 16. Ja, und die Erklärung, eine zumindest, lautet natürlich auch die, dass man sagt, es sind nicht alles illegale Einwanderer, die dort leben. Im Gegenteil, die sind ja alle dort auch zum Wählen registriert, dürfen dort wählen, sind mittlerweile Citizens, also Staatsbürger. Die sagen auch, naja, wir haben uns irgendwann mal angestellt und wir sind legal in dieses Land reingekommen und wir wollen natürlich auch nicht, dass jetzt noch die ganzen Illegalen nachwandern. Das ist Teil der Erzählung. Das zweite ist natürlich, auch die gehen einkaufen, auch die müssen ihren Truck voll tanken. Auch die wollen eben irgendwie bezahlbar leben können und die haben irgendwo ein kleines Geschäft und sagen, der Vorschlag von Trump, die Unternehmenssteuer auf 17% runterzukürzen, das hört sich erstmal ziemlich gut an, weil dann wahrscheinlich auch mehr bei uns hängen bleibt. Und ich glaube, das sind Gründe, warum Trump eben auch diese Zielgruppen erreichen konnte. Aber wahrscheinlich sind es auch deutlich rudimentärere Gründe noch. Die Art und Weise, wie Kamala Harris am Schluss ihre Kampagne geführt hat, war eine sehr klassische. Sie ist zu CNN gegangen, auch zu Fox News. Sie war bei der New York Times und all den klassischen Medien. Trump ist dorthin gegangen, wo Leute eben auch viel Zeit verbringen. Ist zu Joe Rogan in einen Podcast gegangen. Das ist ein Podcast, der von mehreren 10 Millionen Leuten gehört wird, wo Trump eine sehr einfache Sprache erzählt und vor allem auch nicht gefact-checkt wird. Das heißt, einfach dort seine Geschichte erzählen kann, die, wie gesagt, wenn man viele von den Fakten ausklammert, absolut kohärent ist und sich auch mehr als plausibel anhört.
Über den Wahlkampf und die Wahlkampftechniken und was das auch für die Zukunft von, ja, auch bis zur Demokratie hin bedeutet, will ich gleich nochmal sprechen. Ich will aber auf eines nochmal Bezug nehmen, was du gerade versucht hast, ja ein bisschen zu erläutern am Beispiel der Latinos in Texas. Es ist natürlich schon so, dass ich mir auch Gedanken mache, was heißt das eigentlich für uns? Und nicht jeder Vergleich ist natürlich 1:1 übertragbar, aber es ist natürlich schon so, dass ich zum Beispiel auch merke, wenn man mit Menschen aus der sogenannten Gastarbeitergeneration ins Gespräch kommt, ja, dass die natürlich auf das Thema Migration, irreguläre Einwanderung in Europa, in Deutschland natürlich auch kritisch schauen und sagen, es müsst ihr in den Griff bekommen, ja, also auch einen legitimen Anspruch an die Funktionsfähigkeit des Staates formulieren, und da ist ihre eigene Biografie vielleicht gar nicht so entscheidend oder erst recht, weil sie sagen, auch ich habe mich ja bemüht, ich habe mich, habe mir den Aufstieg erarbeitet. Das war ein harter Weg, den vielleicht ich oder meine Vorfahren dahin gelegt haben. Und insofern gibt es wahrscheinlich auch die eine oder andere Parallele, wenn auch nicht in dieser Deutlichkeit. Ich will das aber einfach nur mal auch an der Stelle erwähnt haben, weil ich natürlich auch mit Menschen hier im Land unterwegs bin, im Gespräch bin.
Ja, und wenn ich da direkt reingrätschen kann, ne? Trump hat ja eine relativ einfache Erzählung, auch das haben wir schon thematisiert. Aber
Mauern hochziehen, dann sind Probleme gelöst, dann haben wir auch keine Wohnungsnot mehr, weil dann ist genug Platz für alle da. Das war so eine Antwort, weil ich habe mich interessiert, wie sieht eigentlich Wohnungsbaupolitik von Donald Trump aus? Und das ist das, was ich dazu gefunden habe.
Ja, es ist einfach und auch leicht nachzuvollziehen, wie gesagt, wenn man nicht zu tief gräbt. Aber ich glaube, beim Wahlkampf geht es ja immer um Kontrast. Und ich glaube, das hat Donald Trump besser verstanden als alle anderen, wie hart dieser Kontrast gezogen werden muss. Wahlkampf ist kein Skalpell, sondern Wahlkampf ist natürlich immer eine Axt. Ne? Schwarz-Weiß, Gut-Böse, so versucht man es eben runter zu definieren. Und die Geschichte, die Trump erzählt, ist ja eine Geschichte von Kontrolle und Ordnung. Und er sagt, wir müssen Ordnung und Kontrolle mit reinbringen in das Chaos, das die aktuelle globale Situation und auch das Chaos, das die südliche Grenze in den USA in sich birgt. Und er sagt eben, die Demokraten sind verantwortlich für das ganze Chaos. Wenn wir keine Grenze haben, dann haben wir im Endeffekt auch kein Land. Dann gibt das so Amerika nicht mehr. Und da kommen natürlich viele Leute und sagen, ja, das stimmt auch. Wir brauchen irgendwie diese Kontrolle, diese klaren Regeln wieder, dass es eben auch wieder funktioniert. Und die Mauer ist natürlich die einfachste aller Erzählung, auch wenn dir jeder Forscher dazu sagt, dass die Mauer gerade im Jahr 2024 oder dann auch 25, man sagt, mit all der Technologie, die wir haben, ist wahrscheinlich Mauer das Mittel des letzten oder vielleicht auch vorletzten Jahrhunderts. Da gibt es deutlich bessere Herangehensweisen, aber Kontrolle gegen Chaos ist was, wo sich jeder natürlich erstmal für die Kontrolle entscheidet und das hat Donald Trump in die Hände gespielt.
Ja, wir kennen das ja auch aus dem Slogan Take Back Control, aus dem Brexit-Referendum. Ja. Eine sehr einfache und auf den ersten Blick auch einleuchtende Geschichte, aber in einer globalisierten Welt mit Komplexitäten und mit auch Effekten, die man vielleicht gar nicht so durchblickt. Natürlich nicht so einfach, aber so eine Geschichte verfängt. Und ich glaube, ich merke, das gilt natürlich für alle progressiven Kräfte wahrscheinlich weltweit, die gerade auch unter Druck sind, eine Gegenerzählung, die konsistent ist, die verständlich ist, die glaubwürdig ist, eine authentische Alternative zu formulieren, um liberale Demokratien zu stärken und weiterzuentwickeln. Das fällt allen gerade nicht einfach. Auch das merkt man. Julius, ich will auch einmal zu sprechen kommen. Du bist ja auch einfach Wahlkampfexperte, was die Instrumente, was die Tools quasi angeht. Ja, und jetzt ist es so, Deutschland steht ja zum ersten Mal, zumindest in meiner Zeit, in der ich politisch denken kann, zum ersten Mal ein Winterwahlkampf bevor, also zumindest ein Bundestagswahlkampf. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, nicht irgendwie draußen am Wahlkampfstand zu stehen oder Open-Air-Veranstaltungen zu machen, weil normalerweise war Bundestagswahl immer so am Ende der baden-württembergischen Sommerferien. Ja, und jetzt auf einmal im harten Winter. Aber darauf wollte ich gar nicht so zu sprechen kommen, sondern nochmal auf die USA. Du kannst es natürlich gerne in deine Antwort mit einfließen lassen, aber hier ist es schon so, die Demokraten haben sehr klassisch auf Haustürwahlkampf gesetzt, die Republikaner enorm auf das Thema digitales Micro-Targeting. Elon Musk hat bei keinem Tweet irgendwie ausgelassen, für wen sein Herz schlägt. Auch ich habe übrigens gemerkt, dass die Algorithmen bei X mir sehr viel Dinge in die Timeline gespült haben, die ich nicht nur anders, ich habe nichts dagegen, dass ich da mal was lese, was nicht meine Meinung ist, aber dass ich so überschwemmt werde von auch Communities und Bubbles, wie man neudeutsch sagt, mit denen ich eigentlich relativ wenig zu tun habe, hat mir schon zu verstehen gegeben, da haben sich bei den Algorithmen ein bisschen was geändert. Und weil die USA ja als Trendsetter bei Wahlkämpfen gilt, stelle ich mir die Frage, was bedeutet das für uns, für zukünftige Wahlkämpfe? Wie ist da deine Einschätzung, unter welchen Gesichtspunkten jetzt sozusagen die Tools nochmal zu bewerten sind, die die Parteien genutzt haben?
Also ich glaube, als junger Mann bist du natürlich erstmal in die Kernzielgruppe von Trump und Elon Musk dementsprechend auch reingefallen. Das hat sich im Endeffekt alles um dich gedreht. Insofern kaum verwunderlich, dass du eben auch plötzlich einen angepassten Algorithmus...
Danke für das Kompliment mit jung.
Ja, absolut. Anfang 30. Ich meine, da passt du, wie gesagt, genau in die Zielgruppe rein. Danke für ich glaube, wenn ich jetzt anschaue, so was waren die Veränderungen? War es wirklich der TikTok-Wahlkampf oder das, was auch viele prognostiziert haben, dass plötzlich der künstliche Intelligenz-Wahlkampf ist? Es gab zwei Bilder, die für mich diesen Wahlkampf geprägt haben. Auf der einen Seite war es das Bild von Kamala Harris, die auf der Zeitschrift Vogue Magazine perfekt ausgeleuchtet in einem tollen Kleid dort saß, Hosenanzug. Es sah wirklich perfekt aus. Sie war perfekt in Szene gesetzt, belichtet, alles war wunderbar. Und dann der harte und vielleicht auch der härtestmögliche Kontrast dazu war Donald Trump im McDonald's-Outfit. Und da dachte ich mir, wir sprechen über die künstliche Intelligenz und wie eben ChatGPT oder andere Tools dann eben auch ein neues Bild kreieren können von irgendwas, was überhaupt so nicht stattgefunden hat. Und dann waren es aber genau diese zwei Bilder. Und das eine Bild sah eben überinszeniert aus und schon wirkte fast künstlich. Und ich spreche über das Bild von Kamala Harris. Und das andere Bild, das von 70 Handykameras aufgenommen wurde, dazu noch Kameras aus jedem Winkel. Du konntest den echtesten aller echten Trump sehen, der dort an der Fritteuse stand. Nicht besonders gut ausgeleuchtet, aber eben das getan hat, was der durchschnittliche Amerikaner entweder selber tut. Ich glaube, einer von 10 Amerikanern hat schon mal bei McDonald's gearbeitet oder zumindest mal konsumiert hat. Und da wurde irgendwie klar und deutlich, ne, das Echte schlägt halt dann eben auch das Inszenierte. Und die Art und Weise, obwohl er Multimilliardär ist, sich dann trotzdem noch so inszenieren zu können und volksnah zu zeigen, ich glaube, das war zumindest ein ganz signifikanter Teil, der eben für Donald Trump aufgegangen ist. Nochmal, dieses eine Bild oder auch das Müllmann-Bild, das war jetzt wahrscheinlich nicht, was ihm den Wahlkampf gewonnen hat. Aber diese sehr krude, sehr einfache Art und Weise zu kommunizieren, ich glaube, das ist schon eben der Schlüssel zum Erfolg gewesen, wo man eben nicht über Policy gesprochen hat, wo man nicht versucht hat zu erklären, warum denn der Zusammenhang auf die eine oder die andere Art und Weise eben auch hinkt oder nicht hinkt, sondern eben relativ simpel Vorschlaghammer, Baseballschläger, Axt, ich habe es vorhin gesagt, die Botschaft mit rüberbringen. Ich glaube, das andere ist aber auch, Donald Trump war omnipräsent. Es waren nicht nur diese Bilder, die auf TikTok viral gegangen sind. Es war eben auch, dass er im Podcast mit dabei war und dass er quasi nicht mehr aufgehört hat zu kommunizieren. Da sehe ich schon auch einen großen Kontrast zu den meisten Bundestagswahlveranstaltungen, wo ja der ideale Tag eines Wahlkämpfers in Deutschland so aussieht, dass man 6 Uhr morgens Deutschlandfunk macht, 7 Uhr im MoMA ist, um 8 Uhr dann vielleicht zum Hintergrundgespräch kommt, 10 Uhr beim BDI ist, nachmittags noch eine Wahlkampfveranstaltung macht und abends noch zu Markus Lanz, Mioska, Illner oder Maischberger geht. Das ist ja eigentlich der ideale Tag für einen deutschen Wahlkämpfer. Damit erreicht man aber auch eine Teilöffentlichkeit, die natürlich niemals wahlentscheidend sein wird. Dementsprechend würde ich natürlich allen Leuten empfehlen, du machst es ja hier auch schon vor, dass du einen Podcast hast, der natürlich nichts mit Wahlkampf zu tun hat. Aber ich glaube, diese Herangehensweise zu sagen, wo kann ich natürlich deutlich schneller, deutlich weiter, vielleicht auch deutlich tiefer kommunizieren als in einem 2:30-Tagesschau-Interview. Ich glaube, dass das natürlich schon die richtige Herangehensweise ist.
Kommen wir von dem Wahlkampf zu den Auswirkungen dieser Wahl. Welchen Weg die Amerikaner einschlagen, das können wir natürlich nicht beeinflussen. Aber klar ist, es ist so, dass die Vereinigten Staaten auch unter Trump Number Two eines unserer zentraler Partner bleiben werden, wirtschaftlich, sicherheitspolitisch. Wir sind darauf angewiesen, auf gute transatlantische Beziehungen. Und natürlich ist es kein Geheimnis, dass uns diese Wahl vor neue Herausforderungen stellt, dass wir uns, ich sage das auch ganz offen, Sorgen machen. Nehmen wir es jetzt mal für Baden-Württemberg in Anspruch. Wir sind ein Exportland. Wir sind eine der innovativsten, exportorientiertesten Regionen auch weltweit. Wir hängen an globalen Lieferketten. Automobil, Maschinen- und Anlagenbau, viele, viele Branchen, Medizintechnik und dergleichen. Und wenn jetzt natürlich pauschal Zölle erhoben werden in sowieso schon einer geopolitisch und wirtschaftlich schwierigen Situation, dann trifft uns das natürlich ins Mark und kostet am Ende auch ganz konkret Wohlstand und wahrscheinlich irgendwann Arbeitsplätze und bringt uns natürlich unter Druck. Ich habe ein Interview gelesen von dem Ökonomen Moritz Schularik, der gesagt hat, der Bundesrepublik wird mit der Wahl von Trump der schwierigste Moment ihrer Geschichte bevorstehen. Du kennst die Vereinigten Staaten sehr gut. Du lebst selbst in Deutschland. Wie blickst du da drauf? Teilst du auch die Einschätzung von Moritz Schularik?
Ich teile die Einschätzung natürlich. Und vor allem, egal ob ich Trump im Januar in Iowa gehört habe, im Sommer beim Republikanischen Parteitag oder jetzt auch in Pennsylvania gehört habe, die Erzählung ist ja immer dieselbe und er scheint sich ja auch ganz besonders nochmal auf Deutschland eingeschossen
zu haben. Warum ist das eigentlich so? Was ist sein Deutschlandkomplex, wenn ich das so salopp sagen darf?
Ich glaube, das ist Teil seiner Geschichte. Die Familie kommt ja hierher, ne? Die Geschichte mit dem Vater, natürlich die Biografie, die dort auch der zurückkommt, und natürlich auch Amerika, das ihm quasi alles gegeben hat und ihn auch zu dem gemacht hat, wer er ist, ne? Da kommt es natürlich auch schon dazu, dass du versuchst, mit deinen Wurzeln zu brechen und eben die neue Identität wahrscheinlich auch an dich reißt. Ich bin kein Psychologe, aber zumindest würde ich denken, dass das Teil der Erzählung ist. Und gleichzeitig jetzt auch im Zuge der Wahl habe ich wieder die Bilder gesehen, wie er damals neben Angela Merkel saß. Und man ganz offensichtlich auch gesehen hat, dass sich keiner der beiden wirklich wohl neben dem anderen gefühlt hat, wo man immer schon den Eindruck hatte, und das war ja auch Teil der Trumpschen Erzählung, dass Deutschland im Endeffekt Amerika auch versucht, über den Tisch zu ziehen, egal ob es eben der NATO-Beitrag ist, den wir so nicht bezahlt haben, wie er, davor natürlich auch Obama sich das gewünscht hat, aber dass wir quasi, im Englischen sagt man Freeloader sind, also dass wir versuchen, Nutzen, Trittbrettfahrer, genau, dass man versucht, hier eben Leistungen mitzunehmen, für die man nicht so bezahlt hat. Und jetzt kann man natürlich auch wieder das Argument machen, das ist auch eine Geschichte von Donald Trump, der natürlich auch ab und zu mal einen Bankrott, eine Insolvenz in Kauf genommen hat, um quasi seinen persönlichen Schuldenschnitt zu machen. Aber nichtsdestotrotz, das ist, glaube ich, was Donald Trump nach wie vor den Deutschen auch vorhält. Und vor allem sagt er auch, ne, ich kandidiere zumindest, das war seine Wahlkampfrhetorik, für die Arbeiterinnen und Arbeiter in Michigan, in Wisconsin, die dort eben auch an den Fließbändern stehen und versuchen, Autos zu bauen. Und wenn jetzt die Deutschen kommen mit ihrem Handelsüberschuss und dort sich dumm und dusselig verdienen mit ihren deutschen Autos, dann haue ich erstmal ordentlich Zölle drauf, um sicherzustellen, dass wir die inländische Produktion wieder ankurbeln können und eben auch mehr Wohlstand für unsere eigenen Arbeiter fördern können. Und ich glaube, das ist natürlich auch die Aufgabe eines amerikanischen Präsidenten, America First. Das ist nicht nur was sich Trump überlegt hat, sondern er hat es einfach am konsequentesten umgesetzt. Und ich glaube, da müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen. Und das ist mit Sicherheit keine leichte Aufgabe, wenn er das so durchzieht. Die Frage ist nur, wie zieht er es durch? Und ich glaube, da muss man wirklich nochmal differenzieren. Ich habe schon alles gehört von Trump. Ich war bei Wahlkampfveranstaltungen, wo er von 2000% Zöllen gesprochen hat, und ich war bei Wahlkampfveranstaltungen, wo er von 10% Zöllen gesprochen hat. Das ist natürlich jetzt eine große Spanne, und ich glaube, das macht auch für jeden, egal ob du unten beim Schraubenwirt sitzt oder ob du in Stuttgart beim Daimler sitzt, es macht einen riesen Unterschied, ob wir eben von 10% oder von 2000% sprechen. Und die andere Frage ist natürlich auch, wie viel davon ist einfach nur Verhandlungsmasse und Drohkulisse, und wie viel ist dann eben auch das, was er umsetzt? Und da sind, glaube ich, genau Leute wie du gefragt, die jetzt natürlich auch sagen können, wie tief sind denn wirklich auch die Beziehungen von The Land mit den USA? Wo kann man sich dann eben auch hinsetzen mit dem neuen Minister, mit Finanzminister, mit Handel und so weiter und überlegen, wo kann man dort einen Kompromiss schließen oder dann eben auch nochmal überlegen, wie kann man nicht was hinbekommen, wo eine Win-Win-Situation eben auch entstehen kann? Vor allem, wo doch ganz offensichtlich ist, dass Deutschland nicht der große geopolitische Gegner ist, sondern dass die eigentliche Bedrohung für Amerika auf der anderen Seite liegt, nämlich in China.
Also, ich will das aufgreifen, was du sagst, weil ich tendiere auch dazu zu sagen, man kann sich jetzt echauffieren, aber das darf man vielleicht als privater Bürger machen, als Politiker, auch als Regierungsmitglied steht man in der Verantwortung, natürlich mit solchen Situationen umzugehen. Ja, ich bin davon zutiefst überzeugt. Ich bin davon zutiefst überzeugt, auch dass transatlantische Beziehungen belastbar sind. Sie haben eine Trump-Präsidentschaft überlebt, die zweite, schauen wir mal, wird wahrscheinlich nochmal einfach konsequenter mit dem Umgang sein, weniger Rechtsstaatlichkeit, Handelsverträge, sondern eher so eine Deal-Politik. Da ist auch die Frage, wie geht man damit um, wie weit ist man bereit, an rote Linien heranzugehen. Das ist natürlich auch klar, dass wir ein Wertesystem haben, das im Einklang sein muss mit unserem Handeln, aber natürlich müssen wir damit irgendwie umgehen können. Und ich bin auch davon überzeugt, in einer neuen Situation, wo uns Donald Trump wirklich als Europäische Union auch wertemäßig sehr stark herausfordern wird, dass trotzdem keine Äquidistanz besteht. Deutschland ist jetzt irgendwo zwischen China und den Vereinigten Staaten, sondern ich glaube, dass es immer noch wert ist, für ein transatlantisches Bündnis zu kämpfen. Übrigens, weil ich davon überzeugt bin, dass es nicht nur die Achse vom amerikanischen Präsidenten zum Bundeskanzler oder zur EU-Kommissionspräsidentin gibt, sondern dass transatlantische Beziehungen durch sehr, sehr viel individuelle Kontakte, Netzwerke stehen. Ich war mit meinem Ministerpräsidenten vor, glaube ich, 2 Jahren mit einer großen Delegationsreise in Pittsburgh und später in Kalifornien. Wir waren mit dem Finanzausschuss des Landtages in New York und in Washington DC im letzten Jahr. Ich bin jetzt in wenigen Tagen in Boston bei einer Konferenz als Speaker eingeladen und werde ein paar Termine machen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auf politischer Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene, im Kultur- und Kreativbereich genau diese Kontakte pflegen. Und ich will sogar sagen, jetzt mehr denn je. Mehr denn je sind ja wirklich belastbare Kontakte gefragt, weil ich bin davon überzeugt, es lohnt sich, in die deutsch-amerikanische Freundschaft zu investieren. Und wir haben auch ein originäres Eigeninteresse. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir mit dieser nicht ganz einfachen Situation, wohlgemerkt, die uns einiges abverlangen wird, auch umgehen können.
Du hast absolut recht. Und ich glaube, deine Biografie zeigt ja genau auch das, dass du eben diese tiefe Freundschaft zu diesem Land auch pflegst und natürlich auch dort eine gewisse Sozialisierung erfahren hast. Aber ich glaube, es gibt auch ein paar gute Nachrichten, ne? Wenn wir jetzt die ganze Zeit nur sagen, oh Gott, das könnte alles doch so schwer werden unter Trump. Ich glaube, einige Leute hatten natürlich auch die Befürchtung, dass Richard Grenell, der ehemalige Botschafter, zumindest habe ich das hier oft in Berlin gehört, dass Leute gesagt haben, ah, wenn Grenell kommt, der ehemalige amerikanische Botschafter hier in Deutschland, das könnte natürlich nochmal kritisch werden. Er wird nicht der Außenminister, stattdessen wird Marco Rubio, der Senator aus Florida, der Außenminister. Marco Rubio ist
ein kubanischer Exilant, ne?
Ganz genau. Und vor allem eben auch ein gern gesehener Gast auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Also jemand, der eben auch dieses transatlantische Verhältnis schon mitgepflegt hat, mit auch, ich will nicht sagen initiiert hat, aber natürlich jemand, der zumindest in dieser transatlantischen Tradition in Washington groß geworden ist. Das heißt, es ist kein Hardliner in der Hinsicht, wie es hätte vielleicht auch noch kommen können. Das könnte zumindest ein Indikator dafür sein, dass man eben auch mit diesem zukünftigen Außenminister noch mal ganz anders sprechen kann.
Der ist auch, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich habe das so wahrgenommen, der war auch, wie man im Amerikanischen so schön sagt, tough on Russia. Also der war jetzt kein Putin-Versteher, sondern der war einer schon, der auch gesagt hat, wir müssen Russland die Stirn bieten, was ja auch nicht ganz mit den Erwartungen, die man Trump gegenüber hat, jetzt mit sich bringt, weil für die Ukraine und die Zukunft der Ukraine ist natürlich die Positionierung des amerikanischen Präsidenten in Sachen Waffenlieferung und so elementar, und am Ende wird das natürlich auch auf Druck auf Europa ausüben, wie man damit umgeht. Und diese Benennung von Marco Rubio, er hat mich jetzt schon überrascht in dem Sinne. Vielleicht, um da einfach nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen.
Ja, absolut und auch durchaus positiv gestimmt. Was du sagst über Marco Rubio, ist genau die Lesart, die ich auch habe. Nichtsdestotrotz, am Schluss gilt natürlich für jedes Kabinettsmitglied in Amerika auch, I serve at the pleasure of the President of the United States. Insofern, Marco Rubio wird schlussendlich auch das machen, was dann eben auch die Weisungsbefugnis von Trump eben auch vorsieht. Aber er ist, glaube ich, zumindest jemand, der dort eine klare Haltung hat, eine klare Positionierung hat und der sich natürlich auch selber überlegt, will ich wirklich komplett über meine eigenen Füße stolpern und all das revidieren, was ich in den letzten Jahrzehnten schlussendlich auch aufgebaut habe.
Du hattest es eben ja schon mal angesprochen, wie wichtig auch die persönlichen Kontakte sind. Wir sprechen über das deutsch-amerikanische Verhältnis vielleicht auch nochmal aus einer sehr persönlichen, biografischen Perspektive in einem Moment, aber ich will eines natürlich schon nochmal ansprechen, und das ist vielleicht auch eine gute Überleitung dazu, das Thema Sicherheit, Verteidigung, das haben wir jetzt nicht vertieft, das ist auch nicht landespolitische Aufgabe, aber ich stelle mich drauf ein, die deutsche Bundesregierung, wir als Europäer insgesamt werden mehr für unsere Verteidigung und Sicherheit machen, übrigens wäre das unter Kamala Harris, die hätte es nur vielleicht netter formuliert, nicht anders gewesen, da hat ja sozusagen das, was du vorhin gesagt hast, wenn Trump uns auch gerade in Deutschland immer besonders hart rangenommen hat, das ist ja jetzt nicht irgendwie ganz aus der Luft gegriffen, sondern das ist über die NATO-Quote über viele, viele Jahre ja durchaus auch mit den Händen greifbar gewesen. Wir diskutieren finanzpolitisch sehr intensiv, was passiert, wenn das Sondervermögen der Bundeswehr leer ist und dergleichen. Das hat auch Auswirkungen übrigens auf uns, auf die Landespolitik, weil der Bund sich ein Stück weit rar macht bei der Unterstützung der Länder, weil er sagt, ich habe jetzt andere Aufgaben, get your business done by yourself, so ungefähr. Ja. Und deswegen hat es natürlich auch Auswirkungen auf die Finanzen im Land. Aber ich wollte einfach nur noch mal in Erinnerung rufen, das Thema Sicherheit, Verteidigung, das wird extrem wichtig sein. Wir leisten im landespolitischen Kontext unseren Beitrag. Ich war vor kurzem in Laupheim, großer Bundeswehrstandort. Ja. Vor ein paar Monaten war ich in Ulm, wo eine Bundeswehr und auch eine NATO-Kaserne an der Stelle ist. Wir haben dort verschiedene Bauprojekte. die unsere Bauverwaltung umsetzt. Und wir müssen schauen, wie wir auch dort natürlich unseren Beitrag leisten, ganz unabhängig davon, wie die Amerikaner politisch welchen Weg einschlagen, weil das, glaube ich, einfach auf der Tagesordnung steht und wir dieses Thema zu lange haben liegen lassen. Und ich ja jetzt, das ist der Schlenker gewesen, Julius, zu dem Punkt, zu der Ausgangslage, zu der wir zu Beginn kurz gesprochen haben. Wir sind beides Heidelberger. Ich bin, wahrscheinlich geht's dir ähnlich, mit GIs vor der Tür groß geworden. Das war selbstverständlich, dass die US-Amerikaner in Heidelberg stationiert gewesen sind über lange Jahre. Ich finde mittlerweile, da fehlt auch ein bisschen was, wenn man abends weggegangen ist. Sie haben auch zum Stadtbild gehört. Und es war für mich immer so Sicherheit, das war eng mit den Vereinigten Staaten irgendwie verbunden. Deswegen gab es für mich früh in meinem Leben auch eine Faszination für die USA. Das ist ja auch etwas, was wir in unserer Biografie teilen. Wir waren beides in, ja, wenn ich das salopp sagen darf, Cowboy-Staaten für ein Jahr in der Highschool, ich in Colorado und du in Texas. Man sieht hinter dir auch dieses coole Cowboy-Bild. Und wir waren später nochmal jeder für eine gewisse Zeit zum Studieren in den Vereinigten Staaten. Und mich würde nochmal so einfach interessieren, auch wie du auf dieses Land ganz grundsätzlich blickst, weil ich finde es natürlich faszinierend. Mich fasziniert der amerikanische Optimismus, der Blick nach vorne, das Verständnis, man kann es wirklich nach oben schaffen, das Verständnis einer Aufstiegsgesellschaft, man kann seine Dinge selbst regeln. Es lässt unheimlich viel Freiheitsgrade für Unternehmertum, für eigene Ideen und gleichzeitig natürlich die Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft, dass man sich fragt, Mensch, wie kommen denn so Wahlergebnisse irgendwie zustande? Das sind ja für Dinge, die für Menschen von außen aus Europa irgendwie schwer zu betrachten sind. Auch diese Widersprüchlichkeit, ja. Vielleicht gehört es auch mit zu den Vereinigten Staaten dazu, aber als jemand, der auch zwischen den beiden Kulturen, Ländern viel gependelt und gewechselt hat, wie schaust du da draus? Was ist dein persönlicher Eindruck von den Vereinigten Staaten und was es auch bedeutet für das deutsch-amerikanische Verhältnis?
Ja, das, was du über die GIs, die in Heidelberg stationiert waren, Patton Barracks, erzählt hast, ne? Das war ein ganz maßgeblicher Teil meiner Biografie. Ich habe dann irgendwann angefangen, als ich 12, 13 war, Basketball zu spielen. Und die Amerikaner haben mir quasi beigebracht, wie Basketball funktioniert. Das war die Zeit von Michael Jordan nach den Olympischen Spielen in Barcelona und dem Dream Team, die uns, glaube ich, einfach 96, die uns gezeigt haben, wie diese Art von Kultur funktioniert. Und das war das, was mich natürlich an Amerika irgendwie rangezogen hat. Meine Eltern sind mit mir dann mal nach Amerika gefahren und haben mir dieses Land gezeigt. Und es war immer faszinierend für mich. Aber dieses Highschool-Austauschjahr und was für ein Privileg, das machen zu dürfen. Ich war dort bei einer Gastfamilie, wie gesagt, im tiefsten Texas, konservative, aber die herzlichsten und großzügigsten Menschen, die du dir jemals hättest vorstellen können, die ein fremdes Kind aufnehmen. Mein Gastvater, der zu mir sagte, wenn nur jede Familie einen Austauschschüler für ein Jahr aufnehmen würde, wir hätten nie wieder Krieg auf der Welt, weil einfach so der interkulturelle Austausch eben zustande kommt. Aber es war eben genau dieser interkulturelle Austausch und im Endeffekt auch der amerikanische Traum, den ich dort mitleben durfte. Mein Gastvater kam aus einfachen Verhältnissen und hat sich hochgearbeitet. Das war die klassische amerikanische Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, der deutsche Pumpen eingekauft hat und damit Kläranlagen in Texas gebaut hat. Und so war im Endeffekt kein Imperium, aber ein kleines Unternehmen aufgebaut hat. Das waren Sachen, die mich natürlich total geprägt haben, wo ich gesehen habe, Amerika ist immer noch dieser Ort, wo wenn du bereit bist, hart zu arbeiten, dich einsetzt für das, was du tust, dass du es eben schaffen kannst. Ich sage nicht, dass jeder dieselben Chancen hat in Amerika und vor allem heutzutage ist es nicht so, als ob jeder eben diesen amerikanischen Traum leben konnte, wie vielleicht diese romantische Erzählung noch eines Tages lief, aber ich glaube, grundsätzlich ist dort was dran in Amerika und dieser Spirit, der hat sich, glaube ich, bei mir immer schon mitgezogen und der hat mich auch immer schon beflügelt. Ich bin später auf die Uni gegangen, habe dort ein Basketballstipendium bekommen, konnte dort umsonst studieren, was auch eine sensationelle Erfahrung war. Aber ich glaube, genauso gebrochen wie Amerika an vielen Stellen ist, birgt das natürlich immer noch diesen Traum, den viele wahrscheinlich auch teilen und an den ich mich total gerne zurückerinnere.
Julius, vielen Dank für deine Zeit. Das waren jetzt trotz aller Herausforderungen, die wir haben, hat man einfach gemerkt, du hast wirklich diesen optimistischen, zukunftsgerichteten amerikanischen Spirit tief in dir drin. Und ich glaube, es ist ja schon so, dass in Deutschland gerne mal die Mundwinkel auch nach unten hängen. Und ich möchte auch die Situation nicht schönreden, aber es ist natürlich schon so, dass all die Herausforderungen von der Sicherheit über Klimaschutz zur wirtschaftlichen Lage, all das bekommen wir natürlich nur hin, wenn man gemeinsam Lust auf Zukunft hat und wenn man internationale Partner, gerade auch in schwierigen Zeiten hat, sondern denn alleine werden wir das nicht hinbekommen. Und insofern habe ich jetzt einfach noch mal ein bisschen Ideen mitgenommen, wie wir uns auch politisch da engagieren können. Ich möchte mich ganz herzlich für deine Zeit bedanken und habe eine Abschlussfrage. Welche Position hast du im Basketball gespielt?
Ich war Shooting Guard, meine Körpergröße ist 1,98 Meter. Ich habe in Hochzeiten 107 Kilo gewogen und wenn du das hier genau umrechnest auf amerikanisch, dann sind das die exakt selben Maße wie Michael Jordan. Der ein oder andere hat auch gesagt, er hat eine gewisse Ähnlichkeit gesehen im Spielstil zwischen Michael Jordan und mir. Hat niemand gesagt, sag ausschließlich ich, aber in meinen Träumen war es genauso. Michael Jordan war mein Vorbild und insofern habe ich versucht, möglichst nah an Michael Jordan dran zu sein.
Die Nummer 23 aus der Kurpfalz, Julius van der Laar. Vielen Dank für deine Zeit. Ich lade dich gerne nach Heidel. Ich lade dich gerne mal wieder nach Baden-Württemberg ein. Wir haben ja hier ein paar erfolgreiche Mannschaften, die MLP Academics, die MHP in Ludwigsburg, die Ulmer. Also jede Menge Basketball-Content und würde mich freuen, wenn wir es zusammen zum Spiel schaffen.
Und vor allem auch noch meine Alma Mater, die Ursprungsschule in Schäklingen, wo ich aufs Internat gegangen bin, direkt neben Blaubeuren, auch einem der schönsten Zipfel Deutschlands. Insofern Grüße auf die Schwäbische Alb, in meine alte Heimat.
Schöne Grüße auf die Alb.
Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.